Ja, zunächst herzlichen Dank. Das ist schon ein Vorrecht. Eigentlich, ich sitze immer am liebsten zu Füßen von Wolfgang. Und jetzt ist umgekehrt. Und das ist also jetzt nicht eine Höflichkeitsfloskel, sondern ich freue mich immer, wenn ich eine Predigt von ihm hören kann. Die ist so gehaltvoll, also eigentlich sollten hier die Reihen voll sein von der geistlichen Kost und dem geistlichen Schwarzbrot, das hier vermittelt wird. Ich habe ja eingangs aus meinem Büchlein diese nicht ermutigende Feststellung gemacht, was auf dieser Welt zukommt. Diese Tragödie von Kambodscha, an die können sich die jüngeren Jahrgänge nicht erinnern. Das waren die 70er Jahre und es war grauenhaft. Der Westen hat geschwiegen und so weiter. Und das ist der Ausblick auf die Welt. Und da geht es uns mit dieser Frau, die 18 Jahre lang verkrümmt war, der Mensch ohne Hoffnung, der geht so gebeugt, der sieht nur den Dreck. Und der Herr richtet sie auf. Und wir wollen gerade diese Perspektive jetzt aufgreifen. Bei diesem Thema, das Wilhelm Busch die Perle des Evangeliums genannt hat, gibt es Heilsgewissheit. Es ist eigentlich mein Lieblingsthema geworden. Ich komme ja viel herum. Wie Eugen Roth sagt, man soll die leisen Rassen nicht die lauten reißen lassen, was immer das heißen mag. Und wenn ich weiß, ich bin an einem Ort nur ein einziges Mal, dann ist meine liebste Botschaft das eigentlich von heute Morgen. Was geschieht nach dem Tode? Was bringt die Ewigkeit? Uns hat ein amerikanischer Pastor, es gibt ja da in Lemgo dieses Treffen, alle zwei Jahre Predigerkonferenz, russlanddeutsche Prediger, die sind schon 20% der Evangelikalen, die Russlanddeutschen heute, und da die südlichen Baptisten von Amerika kommen. Da ist also ein, im Englischen sagt man flamboyant, so ein sprudelnder Redner, dieser Bobby Welch, und erzählt eine Geschichte, die habe ich seitdem nicht mehr vergessen. Es war irgendwo in Amerika, ich fragte ihn eigens noch diesmal, als wir uns im Juni wieder sahen, wo war das? Er wusste es nicht. Amerika ist ja nicht so klein. Wahrscheinlich war es New York. Da gab es eine gewisse Vereinbarung, dass der Pastor einer Gemeinde zu den Gefängnisinsassen der Justizvollzugsanstalt in der Nähe seiner Gemeinde hin und wieder predigen konnte. Und weil er an diesem Vormittag genügend Zeit hatte, schlenderte er zum Gefängnis hinüber, schaute sich den Versammlungsraum an und da waren die Stühle aufgestellt, da sollte er zu den Gefangenen sprechen, und da standen vorne zwei Stühle, die waren mit schwarzen Tüchern überhängt. Er fragte den Gefängniswärter, was bedeutet das? Da sitzen die, die morgen hingerichtet werden. Er ging zum Gefängnisdirektor, fragte ihn, sagen Sie, da unten sind Stühle mit so schwarzen Tüchern überhängt, überzogen. Ja, da sitzen die Todeskandidaten. Er sagte, entschuldig mich bitte. Er lief zurück, er hatte eine Predigt vorbereitet nach dem Motto, ertraget einander, vergebet einander, seid nett zueinander. Er wollte sie zu besseren Staatsbürgern machen und er merkte, es geht um Leben oder Tod. Ich brauche eine andere Botschaft. Er schmiss seinen Vorbereitungszettel weg, er holte sich Blatt Papier, begann zu schreiben, schmiss es wieder weg, dann ging er auf die Knie und rief fast verzweifelt, Herr, gib mir eine Botschaft. Und liebe Freunde, das gilt jetzt für mich eigentlich zuerst. Es ist die Gefahr der Routine. Es sagte mal ein Evangelist, manch ein Prediger ist wie eine Waschmaschine. Die läuft auch eine Zeit lang weiter, wenn der Strom abgestellt ist. Ja, und ich kenne das. Und da wurde mir neu bewusst, es geht um Leben oder Tod. Und wir sollten eigentlich jedes Mal so predigen, als ginge es um Leben oder Tod. Und deswegen spreche ich gerne zu dieser Thematik. Und möchte sprechen anhand der letzten Worte Jesu vom Kreuz. Gibt es Heilsgewissheit, die Perle des Evangeliums? Ich war noch jung im Glauben, frisch bekehrt, wohnte noch in Wien Und da las ich in einer Illustrierten eine der vielen Widersprüche der Bibel sind die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Ihr wisst, Deutschland, Hochburg der Bibelkritik. Ich sag's nicht mit Freude, sondern mit Kummer im Herzen, weil Deutschland hatte gewaltige Männer Gottes, aber kein Volk hat sich so versündigt an der Bibel wie das deutsche Volk. Und ich glaube, dass die Widersprüche nicht in der Bibel sind, sondern in den Herzen der Menschen. Und da habe ich mir diese letzten Worte Jesu angeschaut und da kam ich zu einem doppelten Ergebnis. Erstens, es ist kein Widerspruch. Zweitens, es enthält eine Botschaft. Ich lese das vor, ich habe es gestern Abend vorgelesen. Die Einstellung von Spurgeon zur Bibel, ich glaube, dass es von Anfang bis zum Schluss keinen einzigen Fehler in den Urschriften der Bibel gibt. Wenn ich nicht an die Fehlerlosigkeit des Buches glaubte, hätte ich lieber keine Bibel. Und das war also eine Überzeugung, die hat lange auch den Pietismus geprägt. Das geht jetzt immer mehr verloren. Man trennt zwischen Glaube an Gott und zwischen Glaube an sein Wort. Und zurück zu diesen letzten Worten. Wir haben es ja hier aufgelistet. Wir lesen bei Matthäus, wie Jesus laut rief, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es nur, er schrie abermals laut und verschied. Den Inhalt des zweiten Rufes lesen wir bei Lukas. Da steht mit lauter Stimme. Megalephone. Er rief mit lauter Stimme, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und Johannes berichtet uns nicht, was Jesus laut gerufen hat. Da war der einzige Jünger, der unter dem Kreuz stand. Bei dieser Evangelistenkonferenz hat einer auch gepredigt, also nicht Evangelistenkonferenz, bei dieser Predigerkonferenz, ein lieber Bruder, und Jesus rief mit lauter Stimme, es ist vollbracht, bin auf ihn zugeklagt, lieber Bruder, lies nach, steht nicht da, lauter Stimme, steht nur Ipen, der Aorist von Lego, er sagte, womöglich mit einer schwachen, womöglich mit einer sterbenden Stimme, jedenfalls nicht mit einer lauten Stimme, diesen einen Satz, ein Wort im Griechischen übersetzt, es ist vollbracht. Und jetzt mache ich mal eine Klammer auf. Und das hören jetzt einige nicht zum ersten Mal. Und das verdrießt mich nicht zu wiederholen. Ich habe es gestern Abend auch erwähnt. Warum haben wir vier Evangelien? Die Apologetik wird durch die Konfrontation mit dem Islam jetzt auch für uns immer aktueller. Was Apologetik ist, nicht bei Verkündiger Wolfgang Nestvogel brauche ich nicht erklären. Dieses schreckliche Fremdwort heißt wörtlich, also stimmt das, Wolfgang, jemand die Worte wegnehmen. Und die sagen uns, ja, wir haben vier Evangelien, das ist Zufall. Das hat man mehr oder weniger gewürfelt und nehmen wir Matthäus rein, ja oder nein und so weiter. Nein, dahinter steht ein tiefer Sinn und der Geist Gottes hat darüber gewacht und hat es so geführt, dass wir diese vier Evangelien haben und die sind die vier Grundcharaktere unseres Herrn. Matthäus schildert Jesus, Frage an das geschätzte Publikum, jetzt nicht die wiederholend von gestern Abend, die dabei waren, schildert Jesus als König, sehr gut. Matthäus, die ganz typische Königsstruktur. Jeder König hat einen Stammbaum, er beginnt mit dem Geschlechtsregister und es wird uns der Blickwinkel vorgegeben, Matthäus 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Und weil die Juden die Schrift kannten und Matthäus schreibt eben für die Juden, der Messias war der König, an seinem Kreuz König der Juden, deswegen ist eine häufige Formulierung bei Matthäus, wie der Prophet sagt oder damit die Schrift erfüllt werde, weil die Juden ja die Bibel kannten. Und jeder König hat einen Herold. Wenn der König kam, hat man die Stadt geschmückt. Ich habe mir erzählen lassen, zu DDR-Zeiten, da haben die Begleiter von geschätzten Honecker, erst Dachdecker, dann Honecker, typische Dachdeckerkarriere, tiefer Fall, die haben genau kalkuliert, wie weit kann er von seinem Volvo hinten sitzend hinausschauen, und bis in diese Höhe haben sie dann die Fassaden der Häuser überpinselt. Das sind diese typischen potjomkischen Dörfer des real existierenden Sozialismus. Die Theorie ist Marx und die Praxis heißt Murks. Und der Westen hatte Marx und der Osten hatte Murks. Jetzt holen wir den Murks herüber. Randbemerkung. Und also man hat, wenn der König kam, die Stadt geschmückt. Der Herold, Matthäus 3, Johannes der Täufer. Und was sagt er? Tuet Buße, kehret um. Das Himmelreich ist nahe. Und liebe Freunde, das ist jetzt der seelsorgerlich wichtigste Teil. Wenn ich wüsste, der König kommt diese Woche. Oder ich wäre morgen hingerichtet. Wie diese Gefängnisinsassen. Was muss ich in Ordnung bringen? Was muss geschmückt werden? Und man kann sich nur geistlich in einer Weise schmücken. Das ist Buße und Bekenntnis. Es hat jemand mal, ein junger, rebellischer Mann gefragt, ja, wenn es Gott gibt, wie kann ich ihn kennenlernen? Eine Voraussetzung, du musst wahrhaftig sein. Und da ließ er die Maske fallen. Wer es der Wahrheit ist, sagt er, Jesus hört meine Stimme. Und wenn ich wüsste, ich wäre morgen hingerichtet, was muss ich in Ordnung bringen? Und wir sollten so leben, dass wir jederzeit abrufbereit sind. Und ich weiß von einer Schwester, da haben sie sich wegen Erbschaftsstreitigkeiten auseinanderdividiert. Am Sterbelager hat man sich versöhnt. Da muss man einerseits sagen, preis den Herrn, andererseits, warum erst am Sterbelager? In all dieser Zeit kein Segen, keine weitere Frucht. Und man geht vor einen reichen Gott eigentlich mit weniger Lohn und dergleichen aus. Und dann, der König wird auf die Probe gestellt, Matthäus 4. Die Versuchung Jesu, und jeder König gibt neue Gesetze bekannt, und die Bergpredigt ist die Königsproklamation. Und den Juden wurde immer Segen und der Fluch vorgelegt. Ist uns das bewusst? Ich habe euch Segen und Fluch, Leben und Tod vorgelegt, sagt Mose in 5. Mose, ich glaube Kapitel 30, Vers 19, damit du das Leben erwählst. Immer wieder haben wir dieses Thema Segen und Fluch. Mache ich noch eine Klammer auf. Der Wolfgang hat leichtfertig, ich habe das Charisma der Länge gesagt, du darfst hier, wie hast du gesagt, mehrere Stunden predigen. Wann habe ich denn angefangen? Ich muss erzählen. Schaut, 5. Mose 28, das gewaltigste prophetische Kapitel der Bibel, Vers 3, gesegnet wirst du in der Stadt, gesegnet sein wirst du auf den Acker. Vers 16, verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf den Acker. Vers 6, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, gesegnet bei deinem Ausgang. Vers 19, verflucht wirst du sein bei deinem Eingang, verflucht bei deinem Ausgang. Segenfluch, den Juden immer vorgelegt. Beim Einzug ins gelobte Land, Berg Gerizim, der Segen verkündigt, Berg Ebal, der Fluch. Und so haben wir 8-mal selig sind, in der Bergpredigt, Gipfel des Segens, und dann Tempelbergrede, Matthäus 23, 8-mal wehe euch. Nur bei Matthäus. Typisch Judenevangelium. Und sie haben Segen und Fluch bekommen. Und wie wir auch gestern sagten, wir haben bei Matthäus 5 große Reden. Die stehen in Beziehung zu den 5 Büchern Mose, weil die Juden diesen ganz starken Bezug haben zum Alten Testament, also zu der Tora, zu den 5 Büchern Mose, zum Pentateuch. Und so eine Formulierung, Mose hat euch gesagt, ich aber sage euch, ist für einen Juden eine Gotteslästerung, es sei denn, er ist der Messias. Ab Matthäus 13 haben wir den Dienst des verworfenen Königs. Und nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Und kein Vers von seiner Himmelfahrt. Und ich habe gestern vergessen zu erwähnen, warum. Er wird, nicht weil das erfunden ist, wie die moderne Theologie sagt, sondern er wird hier auf Erden sichtbar von Jerusalem aus im tausendjährigen Reich herrschen. Markus schildert das Gegenteil, der Knecht, kein Stammbaum, keine Huldigung, Knecht wird nicht angebetet. Wir haben nur 4 Gleichnisse, nur eine längere Rede. Ein Knecht hat nichts zu sagen, ein Knecht soll arbeiten, wenn ich wissen will, wie Jesus gelebt hat. Markus Evangelium, aber 41 Mal das Wort Eutis oder Eutios. Und alsbald, und alsbald, und alsbald. Der Knecht ständig am Arbeiten. Und Lukas, er schreibt für die Griechen, Markus für die Römer, Matthäus für die Juden. Das waren die 3 großen Kulturkreise. Lukas schildert Jesus, der vollkommene Mensch. Die Griechen suchten den Idealmenschen. Dieser Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge, das ist so ein griechischer Satz. Man sagt offiziell, es ist Protagoras, nicht Pythagoras, Protagoras, aber es ist eigentlich das Griechentum schlechthin. Und das ist genau jetzt unsere neue Verfassung mit der EU. Dieses Monstrum, das sich da EU nennt, dieser Hamannsche Galgen, auf dem wir uns selber aufhängen werden. Ihr seht, ich bin ein großer Freund der EU. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht. Denke ich an den Euro in der Nacht. Und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Gott ist draußen. Du empfindest homosexuell, völlig normal. Du empfindest bisexuell, völlig normal. Versteht ihr, das ist der griechische Geist. Die suchten den wahren Menschen. Und Lukas zeigt ihnen, seht welcher Mensch. Das ist der vollkommene Mensch. Und Johannes, Gott. Also es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth aufgelöst, harmonisiert, in einer Schönheit, in einer Schlichtheit. Da sagte sogar Jean-Jacques Rousseau in seinem Roman Emilie, das kann man nicht erfinden. Wenn das erfunden ist, sind die Erfinder mehr zu bewundern als Gott. Das ist einmalig. Und ihr wisst, Johannes, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Kapitel 20 hört auf mit dem Bekenntnis des Thomas und ich hoffe, dem können wir uns voll anschließen, mein Herr und mein Gott. Und da steht im Griechischen der bestimmte Artikel, der Herr meiner und der Gott meiner, ho kyrios mou, kai ho theos mou. Und dann haben wir diese Ich-Bin-Sätze. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Hirte, haben wir jetzt vorgelesen, Johannes 10. Also, das, die Grundcharakteristika, also wenn wir das bitte nicht vergessen, wiederhole ich zur Zeit und zur Unzeit. Matthäus der König, Markus Knecht, Lukas vollkommener Mensch, Johannes Gott. Und an seinem Kreuz stand König der Juden. Und dann sagt er, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Das ist unser Herr. Das kann man nicht erfinden. Und andererseits hat uns der Gott so unglaublich viel Licht gegeben und wir haben es zum Teil mit Füßen zertreten. Verachtet. Und es gibt ein Kairos Gottes mit den Völkern, mit den Nationen. Und schaut, ich lese euch das noch vor, obwohl ich das nicht plante. Da schrieb Luther in Anlehnung, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch, Johannes 12, 35. Die Predigt des Evangeliums ist keine ewig währende bleibende Lehre, sondern sie ist wie ein fahrender Platzregen, der dahinläuft, was er trifft, das trifft er, was fehlt, das fehlt. Was ich hier vorlese, ist fast 500 Jahre alt. Kommt aber nicht wieder, bleibt auch nicht stehen, sondern die Sonnenhitze kommen danach und lecken ihn auf. Das gibt doch die Erfahrung, dass an keinem Orte der Welt das Evangelium laut und reiner bleibt über eines Mannes gedenkt, sondern solange die geblieben sind, die es aufgebracht haben, ist es gestanden, hat es zugenommen. Wenn dieselben dahin waren, so war das Licht auch dahin, folgten bald darauf Rottengeister und falsche Lehrer. Also er hat erkannt, die Reformation, das ist ein besonderer Kairos, ein ganz besonderer Zeitpunkt Gottes und Deutsche greift zu. Das ist ein Platzregen und der wird weiterziehen, diese Wolken werden weitergehen. Kauft derweil der Markt vor der Tür, sammelt ein, weil es scheint und gut Wetter ist. Brauchet Gottes Gnade und Wort, weil es da ist. Es ist bei den Juden gewesen, aber hin ist hin, sie haben nun nichts. Paulus brachte es nach Griechenland, aber hin ist hin, nun haben sie den Türken. Darf man das laut sagen, nicht? Zitat von Luther: Wenn Gott ein Volk strafen will, schickt ihnen die Türken. Ich pflege dann als Österreicher anzufügen, 1683 standen die Türken vor Wien, jetzt stehen sie vor Aldi. Das ist nicht politisch korrekt, müsst ihr dann wieder löschen. Es ist in Rom und Italien haben es gehabt, aber hin ist hin. Sie haben nun den Papst. Und jetzt kommt's. Und ihr Deutschen dürft nicht denken, dass ihr es ewig haben werdet. Denn der Undank und die Verachtung wird es nicht lassen bleiben. Das ist erstaunlich. Und die vier Evangelien sind aber auch, und das ist jetzt mehr spezifisch, die vier verschiedenen Opfer. Matthäus das Sündopfer, Markus das Schuldopfer, Lukas das Friedensopfer und Johannes das Brandopfer. Und deswegen haben wir die verschiedenen letzten Worte Jesu herausgegriffen. Der Mann hat das Sünd- und Schuldopfer außerhalb des Lagers verbrannt. Der Herr weiß sich als Verworfener. Und deswegen berichtet uns Matthäus und Markus diesen lauten Ruf, Eli, Eli, lama sabachthani. Und dann nur, er schrie abermals laut und verschied. Und Jesus hat im Gebet seinen Vater, glaube ich, 27 Mal mein Vater genannt, über 100 Mal Vater und nur ein einziges Mal Gott. Und das ist diese Stelle, Eli. So wie der normale Weltmensch, der von Gott getrennt ist, vielleicht noch irgendwie so einen kirchentraditionellen Gottesglauben hat und sagt, ach Gott und mein Gott, aber keine lebendige Beziehung, nicht vom Vater reden würde. Und hier geschah das Schlimmste, das ihm passieren konnte. Er, der so eins war mit dem Vater, dass er keinen Gedanken, keine Handlung tun wollte, die er nicht den Vater tun sieht. Er wurde vom Vater getrennt. Sünde, der Wurzel nach Sund, Trennung. Und das war das Grauenhafteste. Da hat sich die Sonne verfinstert. Da kam Finsternis über diese ganze Welt. Liebe Freunde, wir sind das gewohnt. Epheser 4. Sie sind fremd geworden, dem Leben, das aus Gott ist. Durch die Verstockung ihres Herzens. Durch die Finsternis, die in ihnen ist, und sie ergeben sich der Unzucht und treiben jegliche Unreinheit voller Gier. So sehen wir heute aus, Lustprinzip. Voll am Ausreifen. Aber für ihn war es das Grauenhafteste und er musste den Preis der Sünde, er, der von keiner Sünde wusste, für dich und mich bezahlen. Und dann kommt dieser Ruf, Eli, Eli lama sabachthani. Gott wendet sich ab. Sünde trennt. Lukas berichtet uns den Inhalt des zweiten lauten Rufes. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, das Dank- oder Friedensopfer, da hat man Teile davon verspeist und Essen ist immer ein Bild für Gemeinschaft. Es ist also sagen, die Verbindung wiederhergestellt, die Brücke wieder gegeben und Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und Johannes berichtet nicht, was Jesus laut gerufen hat, wie ich schon sagte, sondern meiner Erkenntnis nach, nachdem er erst rief, Eli, Eli, lama sabachthani. Dann dieser zweite laute Ruf, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, hat er meiner Erkenntnis nach danach eben mit einer normalen oder leisen oder gar sterbenden Stimme nur ein Wort gesagt, Tetelestai. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Und liebe Freunde, jetzt aktualisiert für uns, wenn wir weit weg bleiben vom Kreuz, das heißt uns vor Gott nicht als Sünder erkennen und bekennen, und das ist der Geist dieser Zeit. Es steht viermal im Buch der Offenbarung, und sie taten doch nicht Buße. Und wir haben ja durch Sigmund Freud, auch ein Wiener, bin noch da als Student durch die Bergstraße gefahren, wo der gewohnt hat. Und es hat ein jüdischer Psychiater, Thomas Sesch, gesagt, das Hauptmotiv von Freud war Rache am Christentum. Und weil er Jude ist, dürfte er das sagen. Und er hat es geschafft. Laut Dave Hunt hat kein Gehirn so viel in den Abgrund gestürzt wie Sigmund Freud. Versteht ihr? Segen und Fluch. Und sie sind zum Segen geworden durch Leute wie Paulus und Johannes und so weiter, das schönste Buch der Weltliteratur. Und wenn wir denken an Freud und Reich und Marcuse und Adorno und Karl Murks, wie ich ihn zu nennen pflege. Das macht der Feind gerne. Aber bitte, ihr wisst, um das Evangelium sind sie Feinde, wählen nach Gottes gnädiger Wahl, sind sie Geliebte um der Väter willen. Und es gibt den jüdischen Selbsthass. Warum? Weil der Antisemitismus eine Lehre der Dämonen ist. Und sie sind so anfällig für Dämonenlehren und deswegen sind sie oft selber die schlimmsten Antisemiten. Karl Marx, Juden-Antisemit. Kreisky, da war ich ja noch in Wien, Juden-Antisemit und so weiter. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Diese heilsgeschichtlichen Zusammenhänge, wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, mich nicht vor Gott als Sünder erkennen und bekennen will, da sehe ich nur, wie jemand ein schreckliches Ende hat. Das Kreuz steht da als Fragezeichen, als Ärgernis, für die Moslems ein Skandal und es gibt keinen Sinn. Und viele haben das aufgegriffen und haben gesagt, Jesus ist doch an seiner eigenen Mission gescheitert. Denk nur an seinen Ruf, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, ich meine das nicht räumlich, sondern geistlich, mich vor Gott als Sünder zu erkennen und bekennen. Jeder Mensch, der wahrhaftig ist, in die Gegenwart Gottes kommt, der kapituliert. Bankrotturkunde abliefern. Der vernimmt eine andere Stimme. Und er erkennt das, was aus weiter Distanz aussieht wie eine Katastrophe, Niederlage, ist ja in Wirklichkeit der allergrößte Sieg. Hier hat der ewige Gott in Raum und Zeit die Schuld aller Menschen bezahlt. Liebe Freunde, hier steht jemand, der glaubt, Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Hier steht jemand, der glaubt, dass das Blut Jesu ausreicht, die Schuld von 10 Milliarden Menschen zu tilgen. Und das soll Gott die Ehre geben und der Einmaligkeit des Kreuzesopfers unseres Herrn. Wie gewaltig das ist, was da geschehen ist. Egal, was du angerichtet hast, unsere Botschaft ist, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Und da erfüllt sich dieses Pauluswort, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden hat Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus als göttliche Kraft und als göttliche Weisheit. Und liebe Freunde, jetzt kommen Sätze, die gibt es in keinem frommen Buch der Weltliteratur, denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Das gibt es nirgends sonst. Göttliche Schwachheit, göttliche Torheit. Das ist das Kreuz von Golgatha. Und wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, dann vernehme ich eine andere Stimme. Nicht laut. Es ist vollbrachte Telestai. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Wenn man zur Zeit der römischen Cäsarin im Gefängnis saß, da hat man an die Gefängnistür den Schuldbrief angenagelt und da stand drauf, warum man vor Cäsar schuldig war. Und wenn man diese Schuld bezahlt hat, hat man diesen Schuldbrief durchgestrichen und ein Wort darüber geschrieben, Tetelestai, das letzte Wort Jesu vom Kreuz, bezahlt. Liebe Freunde, ich als Österreicher, meine Frau Schweizerin, konnten wir mit unseren Ausländerpfunden doch ziemlich wuchern zur Zeit der DDR. Wir konnten als Ausländer viel leichter rüber als die Bundesdeutschen. Wir konnten an der Grenze ein Visum lösen, wir mussten nicht eine Einladung vorlegen und ich habe immer noch meine besten Freunde der ehemaligen DDR. Und die DDR hatte ein erotisches Sicherheitsbedürfnis mit ihrer Stasi. Und dann haben mir einige Freunde erzählt, also Stasi-Akte. Es gibt auch über Alexander Seibel eine Stasi-Akte, den Codex Alexandrinus, wie ich den nenne. Und da haben die zwei Dinge geschlaucht. Erstens, was die Stasi alles wusste. Und zweitens, wer alle ein Verräter war. Versteht sie, wir würden so zusammensitzen. Und da ist ein netter Kerl, nennen wir ihn jetzt David, und man tauscht sich aus und man kommuniziert und man plaudert locker. Und dann war das ein Stasi-Zuträger. Und wir sagen das nicht von oben herab, wir haben leicht reden. Wir wissen nicht, wie wir reagiert hätten. Also immer schlauer nachher. Ihr wisst ja, was die Menschen und die Kartoffel gemeinsam haben? Das ist meine Theologia Agricultura, meine Landwirtschaftstheologie. Beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Nachher sind wir immer klüger. Das ist die Geschichte des Homo sapiens. Und so, Schuldbrief, sagt die Bibel, ist alles registriert. Stellt euch vor, ihr müsst antreten, und wir werden antreten müssen, und es ist alles registriert. Das haben Gehirnforscher festgestellt, unser Gehirn birgt einen untrüglichen Film mit allen Ereignissen, verbunden mit den Emotionen, wie wir es damals erlebt haben. Alles aufgezeichnet. Wie Wilhelm Busch sagte, es gibt kein Privatleben. Und ich las mal einen Bericht über diese Kinderschänder, und da sagte jemand, wir hatten einen Polizeikommissar, wir hatten das eigentlich im Griff. Und dann kam das Internet. Und er sagt, es ist eine Sache, die diese Leute hassen. Nicht die Strafe, ans Licht kommen zu müssen. Und dann sitzen sie so da. Und wenn die wüssten, dass alles registriert ist. Das ist die größte Katastrophe. Und nochmals, wenn diese Schuld bezahlt wurde, durchgestrichen, drüber geschrieben, ein Wort Tetelestai. Und das erzählt hier dieser Fruchtenbaum, der führt in diese Zusammenhänge da ein. Und mir sagte jemand, als er das realisierte, hatte er Tränen in den Augen, als er dieses Buch gelesen hatte. Man hat in Ägypten so ein Anwaltsbüro antiker Provenience ausgegraben. Und dann merkte man, die Ägypter waren Papyromanen. Und wenn eine Sache erledigt hatte, war da so ein Papyrusstempel drüber. Tetelestai, bezahlt, erledigt, das wird nicht mehr zur Debatte gebracht. Und da steht jetzt der Alexander Seibel mit seinen ganzen Abgründen. Und liebe Freunde, gebt euch keine Illusion hin. Da hausen die Drachen. Paulus sagt, in mir, meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Der Jesus warnt uns, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Und durch das Blut Jesu alles getilgt, bezahlt, steht nicht mehr zur Debatte. Das ist doch meine einzige Hoffnung. So gewaltig ist dieses Werk. Ihr wisst, wenn da diese Festplatten sind mit allen möglichen abgespeicherten Dingen und man kann das löschen. Mit einem starken Magneten, wie auch immer. Früher konnte man ausradieren. Wie kann ich Sünde löschen? Gibt's nur ein Mittel, das Blut Jesu Christi. Und Paulus greift das auf, diesen Schuldbrief, und sagt uns in Kolosser 2, Vers 14, getilgt hat er den Schuldbrief, die Handschrift, die durch die Satzungen wider uns war, und hat ihn aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Nicht an die Kirchentür. Es ist gut, in die Gemeinde zu kommen, aber das rettet nicht. Er hat ihn ans Kreuz geheftet. Dort ist das Blut geflossen. Du musst vor Gott zerbrechen, du musst deine Kapitulationsurkunde abliefern. Und das fällt natürlich manch einen, der sich gut und stark vorkommt, schwer. Wie der Jesus sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Und liebe Freunde, hier steht jemand, mit dem Gott Mühe hatte, denn in meinen Augen war ich gerecht. Ich hatte nicht geraucht, ich hatte nicht getrunken, ich war kein Freund der Lüge, an den Wochenenden gewöhnlich studiert, als Student die besten Noten, also Prachtexemplar von Homo sapiens. Gott muss doch mit mir zufrieden sein, bis mir Gott die Maske runternahm und ich erkannte, ich bin genauso verloren. Liebe Freunde, der Gegenwart Gottes musste ich erkennen, ich habe sämtliche Gebote Gottes übertreten. Und hier steht jemand, der glaubt diesen Satz, aus eigener Erfahrung, die auch im Neuen Testament zu finden ist, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also wir bündeln zusammen. Matthäus berichtet den ersten Schrei. Gott, warum hast du mich verlassen? Markus ebenfalls. Und er schildert Matthäus als Sündopfer, Markus als Schuldopfer, der Verworfene außerhalb des Lagers. Lukas, das Friedens- oder Dankopfer, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und Johannes, das Brandopfer, da hat man alles verbrannt, der Lauf ist vollendet, der Tetelestai bezahlt, es ist vollbracht. Und lass mich mit Folgendem abschließen. Wir haben ja auch diesen Vers hier, 2. Korinther 5, Vers 1 erwähnt. Zunächst, Wolfgang, ich bin hier zeitlos glücklich. Wie lange geht das noch? Viertelstunde. Haltet ihr das so lange aus? Ich höre manchmal, also ich höre mir meine Vorträge nicht an. Ich kriege alle Zustände. Ich bedauere die Menschen zutiefst, die mir länger zuhören müssen. Ihr seid halbe Märtyrer. Also herzlichen Dank. Ich war am 14. Juni in Wien, 50 Jahre Matura-Treffen. Die Österreicher sagen zu Abitur Matura. Und ich sah etliche, so 20 Leute nach 50 Jahren wieder, emotionaler Stress. Und wir hatten damals 3 Matura-Kolleginnen. Eine gewisse Doris lag im Sterben. Inoperablen Pankreaskarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und die mit ihr Verbindung hatte, ebenfalls Matura-Kollegin, die Christa. Und wir saßen dann zusammen und mich fragte die Christa, was würdest du der Doris sagen wollen? Und ich zeigte ihr Johannes 11, Vers 25. Und ich ließ es sie selber lesen. Und da las die, wie Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Also sie war richtig, im positiven Sinne erschrocken. Sie war richtig gepackt. Sie hat das ja noch nie gehört und gesehen. Und wer da lebe, dann glaube an mich, wird nie mehr sterben. Und die andere Stelle ist 2. Korinther 5, Vers 1. Die bläuche den Leuten ein zur Zeit und zur Unzeit. Denn liebe Freunde, wenn es am Sterben geht, dann haben wir nur das Wort. Das sind die Gefühle im Keller. Und lernt das bitte auswendig. Und ich sagte einem Kollegen, der mir gegenüber saß, der Michael, Herzoperation, der Michael, wir müssen sterben. Er hat nur genickt. Und was ist dann? Und da sagt Paulus nicht, wir hoffen, oder wir meinen, oder wir glauben, oder wir halten dafür, sondern Eudamen, wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, und es wird zerbrochen, es gibt eine Kraft, die zerstört es, dann haben wir ein Haus nicht mit Menschenhänden, sondern von Gott gemacht, das ewig ist im Himmel. Liebe Seele, kannst du das unterschreiben? Weißt du das, dass du ein Haus ewig hast im Himmel? Und Glaube heißt, ich vertraue dem, weil es hier geschrieben steht, nicht weil ich mich so fühle. Wir haben dann noch eine Grußkarte für die Doris geschrieben, ist dieselbe Nacht gestorben. Und ich hatte mit fast jedem meiner Kollegen, ich hatte dann die Bücher mit Jesus, unser Schicksal, diese Zeugnisbücher von den Gideon noch sprechen können über die Frage, was geschieht nach dem Tode. Und das ist eigentlich das Schönste, denn wenn man diese Themen aufgreift, Hugo, du bist da, wie wir sie da jetzt haben, da könnte man manchmal ja wirklich resignieren. Es gibt nichts Schöneres, als das Evangelium durstigen Seelen zu verkündigen. Und liebe Freunde, der Tod ist eine Großmacht, nichts ist realer als der Tod, auch wenn wir als junge Menschen das verdrängen, wie Eugen Roth sagt, ein Mensch erst 20 Jahre alt, beurteilt Ältere ziemlich kalt, er hält sie für verkalkte Deppen, die zwecklos sich durchs Dasein schleppen, wie es weitergeht, weiß ich nicht, hängt eben mit der Verkalkung zusammen, und irgendwann erreicht uns der Tod trotzdem. Liebe Freunde, wie hört das erste Buch der Bibel auf? Das Buch Genesis, das Buch der Anfänge. Und es war alles schön und es war alles gut und es war wunderbar und herrlich. Und dann kommt 1. Mose 3, die Großmacht des Todes. Und wie hört das erste Buch der Bibel auf? Mit einem Sarg. Das ist die Endstation. 1. Mose 50, Vers 26, Josef war 110 Jahre alt, als er starb, und man salbte ihn und legte ihn in einen Sarg in Ägyptenland. Deine und meine zukünftige Adresse, wenn der Herr verzieht. Und von daher, ohne Auferstehungshoffnung, das Leben ein riesiger Leichenzug, und über mehrere Stationen geht es zu dem eigenen Grab. Und ohne die Gewissheit des Weiterlebens nach dem Tode ist mein Ziel das Grab. Dafür lebt der Mensch ohne Gott. Gibt nichts Trostloseres. Und unser Planet, ein kosmischer Friedhof, angefüllt mit Hekatomben von Leichen. Und das letzte Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 17 und 18, beginnt mit dem, der den Tod überwunden hat. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zur Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Da sieht man auch diese geniale Einheit der ganzen Heiligen Schrift. Und abschließend, ich bringe da noch eine kurze Geschichte, abschließend ein Gedanke, warum der mir kostbar ist, warum wir auch wirklich wissen können, dass unsere Schuld getilgt ist. Und diesen Gedanken habe ich von diesem Mann hier gelernt, diesen messianischen Juden Arnold Fuchtenbaum. Wenn die Priester zur Zeit des Alten Bundes erst in der Stiftshütte und dann im Tempel und die Hohepriester Dienst taten, dann konnten die sich nicht setzen. Gab keine Möglichkeit, sich hinzusetzen. Da war der Schaubrottisch, da war die Menorah, der Leuchter, da war der Räuchalter, ja, wenn der Gnadenthron, aber das war die Gegenwart Gottes, da durfte ja nur an einem einzigen Tag, an diesem höchsten Feiertag der Juden, der Hohepriester mit fremdem Blut hinzutreten. Das war undenkbar. Und damit war angedeutet, das Werk ist nicht vollbracht. Schaut, das ist ja ganz einfach zu illustrieren. Solange ich hier stehe, Klammer auf, ihr Ärmsten, ist mein Teil nicht abgeschlossen. Wenn ich mich setze, Klammer auf, alles erleichtert, Klammer zu, ist es vorbei. Und diesen Gedanken greift der Schreiber des Hebräerbriefs auf in Kapitel 10, Vers 11. Und schreibt hier, Hebräer 10, Vers 11, ein jeglicher Priester, jetzt Luther übersetzt, ist eingesetzt, wörtlich histamai, steht, ein jeglicher Priester steht, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmermehr können die Sünden wegnehmen. Also seht ihr, er steht, Wiederholung, gleichen Opfer, gibt keine Gewissheit, nicht vollbracht. Und jetzt geht er über zu unserem Herrn. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Unser Hohepriester sitzt. Es ist vollbracht, es ist bezahlt. Und liebe Freunde, das ist wieder apologetisch hier. Franz von Assisi ist eine Ikone für Katholiken, Charismatiker, Evangelikale, Protestanten, New Ager. Mit ihm beginnt die Lehre der Wundmale, der Stigmata. Er hat zu den vielen Irrlehren Roms dann diese hinzugefügt. Im 13. Jahrhundert, 1226, hat er die Vision eines geflügelten Kreuzes. Es barst aus seinen Leibe hervor. Und so fromm das aussieht, es ist die Lehre Roms. Es ist nicht vollbracht. Dieser Jesus blutet noch immer, er wird immer noch geopfert und es gibt keine Heilsgewissheit. Das ist ja das, was Rom verkündigt hat bei der Gegenreformation. Verflucht ist, wer da sagt, er sei sich seines Heils gewiss. Eines der antichristlichsten Sätze, die man jemals gekürt hat. Und Rom hat nie widerrufen. Liebe Freunde, ich hatte als Frischbekehrte 69 einen Autounfall mit 13 Knochenbrüchen und wurde dann von Südbayern nach Wien transferiert. Ich habe dort einer Frau Zeugnis gegeben. Glauben Sie an Jesus? Ja, damals hätte fast jeder Österreicher noch gesagt, ja. Nächste Frage, haben Sie Vergebung Ihrer Sünden? Und da war es der Schrei Ihrer Seele, wenn ich das bloß wüsste. Sagt ein bekehrter Jesuit, der Louis Patrose, ihr Protestanten wisst nicht, welch ein Vorrecht ihr habt, dass man euch Heils, Gewissheit, Vergebung der Sünden verkündigt. Und Hebräer 1, Vers 3. Und liebe Freunde, in der Kirchengeschichte nach den Jesuiten haben die Franziskaner am schlimmsten gewütet in der Gegenreformation. Ich komme aus einem Land, das mal 97% reformiert war. Und dank der Jesuiten, Habsburger, begann die Gegenreformation. Man hat die Gläubigen mit Stumpf und Stängel ausgerottet. Hebräer 1, Vers 3 haben wir den gleichen Gedanken. Da wird uns der Herr vorgestellt in den Versen 2 und 3 als König, Priester und Prophet. Und dann heißt es hier, er hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden, hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Unser Hohepriester sitzt, es ist alles bezahlt. Und deswegen darf ich wissen, bis zum Sterben darf ich wissen, also der Schuldbrief ist zerrissen. Die ganze Schuld getilgt, da kannst du kommen mit was auch immer. Und der Tetelestai. Selig der Mensch, der weiß, über meinen Leben steht mit dem Blut Jesu geschrieben, der Tetelestai bezahlt. Das ist die frohe Botschaft. Und ich schließe ab mit der Geschichte einer Brasilianerin, die hat man mir in Rio de Janeiro erzählt. Erzählte mir da ein deutscher Missionar und da strahlte er und er erzählte von einem Alexandre. Das ist portugiesisch für Alexander. Ich baue mir immer so Eselsbrücken, aber ich dachte, ja, Alexandre, Alexandre, das kannst du merken, er muss noch rein, Alexandre. Obwohl bei der Eselsbrücke, bei dieser Ponsasini manchmal ist die Brücke weg und der Esel bleibt zurück, gut. Und das war so eine Bilderbuchbekehrung. Hatte sich bekehrt, ging mit dem Herrn voran und nach einem Jahr schon selber Hauskreis geleitet. Und der hatte eine Freundin, diese Anna Paula, und der hatte dann von Jesus erzählt. Und da war die gar nicht so glücklich. Ich glaube auch an Jesus. Ich bin ja auch, das würde in Brasilien praktisch noch jeder sagen. Und ihm zuliebe kam sie dann mit in die Gemeinde, in die Versammlung. Und wenn ich mich richtig entsinne, hat sie da auch im Chor mitgesungen. Und man kann sich ja so allmählich anpassen. Und schien soweit alles auch in Ordnung. Und in Brasilien gibt es kein BAföG. Da studieren die arbeiten die Studenten unter Tags und am Abend belegen sie dann die Vorlesungen. Und jetzt ist ja Rio eine sehr gewalttätige Stadt. An dem Tag, an dem ich ausflog, wurden, glaube ich, wieder 27 Menschen getötet. Frauen werden oft vergewaltigt, Menschen umgebracht. Ein Menschenleben hat wenig Wert. War ja mal in Sachen Gewalttätigkeit Nummer 1. Jetzt ist es Johannesburg. Und als sie eines Abends von so einer Vorlesung nach Hause kehrt oder nach Hause gehen will, wird sie überfallen. Sie hat auf einmal eine Pistole an ihrer Schläfe, eine Hand greift nach ihrer Bluse und sie erkennt, es ist ihre letzte Stunde. Und da kommt eine schreckliche Furcht Gottes über sie und da beginnt sie laut zu beten. Und zwar nicht, dass sie aus diesem Überfall befreit wird, sondern in Anbetracht der Ewigkeit fiel ihre Schuld ja sozusagen bleischwer auf sie zurück. Sie erkennt ihre Schuld, ihre Verlorenheit und da beginnt sie laut zu beten und beginnt Jesus laut ihre Sünde zu bekennen, denn das hatte sie nun mitbekommen in der Gemeinde, dass das Blut Jesu, wenn wir unsere Sünden bekennen, das Blut Jesu uns reinigt. Nur mit diesem einen Ziel, dass sie, wenn sie jetzt getötet wird, dass sie Vergebung der Sünden hat. Denn, liebe Freunde, das ist die größte Katastrophe, die einem Menschen widerfahren kann. Nicht Unglück, nicht Raub, nicht Verletzung, nicht Krebs, ich weiß nicht was. Vor Gott anzutreten mit unvergebener Schuld, das ist die größte Katastrophe. Der Jesus sagt, reiß dein Auge aus. Hau die Hand ab. Besser einäugiges Krüppel ins ewige Leben als gesund ins ewige Feuer. Wir haben die Wellness-Religion Gesundheit um jeden Preis. Und wie Bonhoeffer sagt, ist alles nur das Vorletzte. Sie bekennt Jesus da laut ihre Schuld, ihre Sünde. Und als ihre Augen auftat, war niemand mehr da. Und jetzt singt sie im Chor und weiß, dass ihre Sündenschuld vergeben ist. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank für deine große Gnade, dass wir lesen, sogar im Alten Testament, diesen herrlichen Vers, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen und wollte vielmehr, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Hab Dank, Herr, für dies ist dein Wort aus dem Herzen des menschensuchenden, liebenden Gottes. Und wir sehen ja dieses Kreuz, wie dieser Wunsch der Vergebung blutige Wirklichkeit wird. Hab Dank, Herr, für diese uferlose Liebe, die dich zum Kreuz getrieben hat und alles für uns bezahlt hat. Ach, Herr Jesus, ich bitte dich für meine Zuhörer, du kennst die Herzen. Gib, dass das keiner umsonst gehört hat. Und egal, wo man ist, womöglich auch meint, versöhnt zu sein, wie diese Anna Paula oder wie sie auch mir mal eine Zeit lang ging, und es tatsächlich gar nicht ist, Herr, dass man vor dir kapituliert, vor dir zerbricht. Aber dann dieses Pauluswort von ganzem Herzen durchbuchstabieren kann, Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus nicht mit Menschenhänden, sondern von Gott gemacht, das ewig ist im Himmel. Amen.